Sie hören Kontrafunk aktuell. Sicherlich kennt der eine oder die andere von Ihnen das afrikanische Land Ruanda. Aber wussten Sie auch, dass Ruanda eine Raumfahrtbehörde hat und sogar eine Atomenergiebehörde? Das deutsch-kanadische Kerntechnikunternehmen Dual Fluid und die ruandische Atomenergiebehörde haben jetzt eine Vereinbarung über den Bau des ersten Demonstrationsreaktors in Ruanda unterzeichnet, der auf der Dual Fluid Technologie basiert. Wir wollen darüber jetzt mit dem Geschäftsführer von Dual Fluid, Götz Ruprecht, sprechen. Herzlich willkommen, Herr Ruprecht.
Schönen guten Tag.
Ich glaube, Herr Ruprecht, ohne jemanden zu nahe treten zu wollen, aber die Frage drängt sich irgendwie auf, warum von allen Staaten dieser Welt ausgerechnet Ruanda für ihren Versuchsreaktor?
Die Überlegung dahinter war auf jeden Fall ein afrikanischer Staat. Es ist nicht der einzige, bei dem wir die Umstände untersucht haben. Wir sind ja schon seit einem Jahr auch mit Ruanda in Gesprächen, aber auch mit einigen anderen afrikanischen Ländern, die ich jetzt hier gar nicht unbedingt nennen möchte. Aber Ruanda hat sich rauskristallisiert als das für Unternehmer wirklich am besten geeignete und auch sehr entgegenkommendste Land in dieser Hinsicht.
Und warum afrikanische Länder?
Nun muss man bedenken, dass in Afrika nach allen Vorhersagen, insbesondere der Internationalen Energieagentur, ein enormer Anstieg des Elektrizitätsverbrauchs zu erwarten ist. Insbesondere zwischen 2020 und 2030. Da ist natürlich auch ein riesiger Markt, aber wir wollen auch diesen Markt dann gerne bedienen. Es dauert natürlich noch viele Jahre, bis wir einen Prototypen haben. Aber ich denke, in Afrika ist der wirklich energetisch größte Bedarf in naher Zukunft schon zu beobachten.
Und das lässt sich nicht mit anderen Brennstoffen lösen, also meinetwegen Wasserkraft oder Sonne. Afrika ist ja ein sonniger Kontinent. Warum denken Sie, dass eine Kerntechnologie da das bessere Mittel ist?
Es gibt auch Kohle und Gas und Solar und Wind, klar. Aber da zeigt sich natürlich die Überlegenheit der Kernenergie allgemein, hohe Energiedichte und natürlich speziell von unserem Dual-Fluid-System, dass die noch höhere Energiedichte dort zu enormen wirtschaftlichen Vorteilen auch führt. Ich denke, deshalb wird auch die Entwicklung dieses neuen Energiesystems dort massiv unterstützt. Natürlich später wird sich das auszahlen, denn es geht ja nicht nur darum, einfach nur Energie zu haben, sondern sie muss ja auch bezahlbar sein. Und wir merken ja jetzt in Deutschland schon, sie wird immer unbezahlbarer. Also jetzt nicht so reichen Ländern wie afrikanischen dann das gleiche Energiesystem wie in Deutschland zuzumuten, führt, glaube ich, zu keinem guten Ergebnis.
Dann sind wir ja schon mittendrin, dass wir unbedingt erklären müssen, was die Dual-Fluid-Technologie eigentlich ist. Ohne eine Vorlesung zu halten, Herr Ruprecht, können Sie das kurz definieren, um was es da geht? Ich weiß nur so viel, flüssiger Brennstoff. Um welchen Brennstoff handelt es sich da? Und von Blei abgeschirmt, glaube ich auch. Also können Sie kurz erklären, wie diese Technologie funktioniert?
Ja, vielleicht erstmal die Worte Dual und Fluid, das sind ja eigentlich lateinische Worte, meint eben nur zwei Flüssigkeiten und das ist tatsächlich so noch nicht vorgeschlagen worden, deswegen haben wir das auch patentieren lassen vor einigen Jahren und das Prinzip sagt eigentlich nur, dass im Reaktorkern der eigentliche Brennstoff in flüssiger Form vorliegt und umspült wird von einer zweiten Flüssigkeit, gut, das ist das Kühlmittel, das muss immer flüssig sein, denn die Wärme muss ja abtransportiert werden, aber wir haben dann tatsächlich zwei Flüssigkeiten im Reaktorkern. Technisch könnte man auch sagen, der Reaktorkern ist der erste Wärmetauscher, also die Wärme wird direkt so mit der zweiten Flüssigkeit aus dem Kern herausgeführt. So, das an sich ist jetzt noch nicht so sensationell, denn es gibt zum Beispiel auch bleigekühlte Reaktoren, wir wollen ja flüssiges Blei verwenden. Und es gibt auch schon Reaktorideen mit flüssigem Brennstoff. Aber es ist eben diese Kombination von beiden, dass das Ganze neu macht und die Energiedichte ganz enorm erhöht. Dadurch erreichen wir von allen Kernreaktortypen die höchste Energiedichte. Und jetzt fragen, ja, was heißt das? Warum hat das Vorteile, eine höhere Energiedichte? Das ist ein bisschen so wie bei Hightech, wo ja auch die Leistungsdichte zum Beispiel bei Mikrochips, bei Prozessoren zunimmt. So ist das auch eben ein ganz wichtiger Maßstab, wie hoch die Leistungsdichte bei der Energieerzeugung ist. Denn letztendlich heißt höhere Leistungsdichte, dass man weniger Ressourcen verbraucht. Also der Impact in die Natur wird erheblich entsprechend verkleinert. Und das ist das Besondere. Und das heißt auch, dass man Geld spart, denn man braucht weniger Strukturmaterialien. Alles verringert sich entsprechend. Also die hohe Leistungsdichte hat nur Vorteile und die wird beim Dual-Fluid-Reaktor ganz besonders ausgeschöpft.
Und um welchen flüssigen Brennstoff handelt es sich da?
Das ist in der ursprünglichen Patentschrift zwar nicht festgelegt, aber über die Jahre haben wir uns dann doch auf ein Uran-Chrom-Gemisch festgelegt, weil das ganz besondere Eigenschaften hat. Es senkt die doch sonst recht hohe Schmelztemperatur vom flüssigen Uran ab auf deutlich unter 1000 Grad Celsius und behält trotzdem die hohe Dichte des Brennstoffs, das ist ja fast flüssiges Uran, bei, sodass wir dann tatsächlich die Energiedichte nochmal gegenüber den ersten Entwürfen steigern konnten.
Und Sie kennen ja die Diskussionen und Debatten hier aus Deutschland, wo es ja vor allem um die Abfälle und um die Hinterlassenschaften geht. Ist das bei der Dual-Fluid-Technologie anders? Fällt da irgendwelcher Abfall an, der irgendwie 100.000 Jahre gelagert werden muss?
Ja, das ist ein weiterer Vorteil. Durch diese hohe Leistungsdichte und durch die Tatsache, dass es sich um einen Schnellspaltreaktor handelt, gerade weil das so kompakt ist, wird ja nicht moderiert, schaffen wir einen sehr, sehr hohen Abbrand. Und gleichzeitig ist der Reaktor auch in der Lage, aus dem Uran, das ja ständig im Reaktor ist, auch neues spaltbares Material sich selbst während des Betriebs zu erbrüten und das dann auch wieder zu verbrennen. Und dadurch nutzen wir das Uran, ich beziehe mich mal aufs Natururan, verglichen mit einem Druckwasserreaktor. Ein Druckwasserreaktor nutzt nur etwa 1% vom Natururan und der Rest ist dann eben Abfall. Und bei uns ist es so, dass wir bis zu 100% nutzen können und der Abfall ist dann nur das, was wirklich nicht mehr energetisch genutzt werden kann. Und da hat es die Natur netterweise so eingerichtet, dass derartige Abfälle, die sogenannten Spaltprodukte, nicht länger als 300 Jahre gelagert werden müssen. Dann gelten die als abgeklungen.
Mhm. Bundeskanzler Olaf Scholz, also der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, hat vor wenigen Tagen die Kernenergie als ein totes Pferd bezeichnet. War er da nicht ein bisschen voreilig oder reitet er auf dem toten Pferd?
Er reitet selbst ein totes Pferd, denn das ist gerade erst der Anfang der nuklearen Ära, wenn man das mal so nennen darf. Denn was wir bisher erlebt haben, das waren ja, sagen wir mal, auch tatsächlich so ein bisschen Dinosaurier. Also das war die Technik, die man direkt nach dem Zweiten Weltkrieg verwendet hat. Die kommt auch letztendlich von der Militärtechnik, vom Antrieb von U-Booten. Man hat die dann vergrößert zu den zivilen Druckwasserreaktoren, wie man sie heute kennt. Aber wie gesagt, die Nutzung war nie so ausgelegt, dass das wirklich für zivile Anwendung geeignet ist. Und deswegen hat man nicht nur diese nuklearen Abfallprobleme, sondern auch die Probleme, dass man ja, um die hohen Sicherheitsstandards einzuhalten, sehr viel Aufwand betreiben muss, was diese Kraftwerke dann noch teurer macht. Und trotzdem passieren noch Unfälle wie in Fukushima oder Tschernobyl. Allerdings Tschernobyl, muss man sagen, war auch ein anderer Reaktortyp, der hier nie zugelassen worden wäre. Aber Fukushima ist durchaus typisch und sowas kann eigentlich mit dem Dual-Fluid-Reaktor nicht mehr passieren, was allein schon daran liegt, dass er nicht sich in einem Druckkessel befindet, sondern drucklos arbeitet. Und kommt hinzu, er ist sehr viel kleiner, kann daher unterirdisch versenkt werden, eingebunkert und drucklos, also alles, was da drin ist, bleibt immer eingeschlossen und kann nicht nach außen dringen.
Wie ist das mit der Herstellung des Brennstoffes? Ist das kompliziert? Sie sagten ein Uran-Chrom-Gemisch, wenn ich das richtig verstanden habe. Nun wissen wir ja, dass die Ressourcen begrenzt sind. Gibt es da Probleme bei Ihnen, den Brennstoff in ausreichender Menge herzustellen?
Nee, das ist ja genau umgekehrt. Also wir nutzen ja den Brennstoff 100-mal so effizient, wie das heutige Druckwasserreaktoren tun. Und das, was eigentlich sonst im Endlager landen würde, also diese 99% unverbrauchten Urans, das können wir komplett nutzen. Also allein da schon ergibt sich eine Verlängerung der Reichweite der nuklearen Ressourcen. Und nun kommt hinzu, dass man natürlich neben Uran auch noch Thorium zum Beispiel nutzen kann. Die Vorräte sind dann noch größer. Man kann Uran übrigens auch aus dem Meerwasser gewinnen. Wenn man alles zusammennimmt, reicht der Vorrat der Brennstoffe selbst auf einem Niveau von vielleicht dem fast doppelten Stromverbrauch wie in Deutschland pro Person für die gesamte Weltbevölkerung für Millionen Jahre. Also da muss man sich überhaupt keine Sorgen machen, dass die Ressourcen in absehbarer Zeit ausgehen.
Gibt es die technologische Möglichkeit, meinetwegen den Atommüll, den wir gerade auf der Welt haben und der ja schwierig irgendwie einzulagern ist, den für Ihre Technologie zu benutzen oder ist das unmöglich?
Richtig, nach entsprechender Aufbereitung kann man das machen. Und jetzt kommt ja noch eins hinzu. Wir haben beim Dual-Fluid-Reaktor ja nicht nur ein Reaktorkonzept angeboten, sondern ein integriertes Gesamtkonzept. Das heißt, wir haben nicht nur den Reaktorkern als Neuentwicklung, sondern wir haben auch eine Studie angefertigt und das lässt sich auch so umsetzen für die Aufbereitung des Brennstoffs vom Reaktor selbst und auch die Aufbereitung des Brennstoffs aus heutigen anderen Reaktoren, der ja in Form von Brennelementen immer noch irgendwo lagert. Das kann man maschinell alles auftrennen und kann dann, ja, ich sag mal, Parts Promille genau, PPM genau, die Substanzen voneinander trennen und dann wieder neu so zusammenmischen, dass das perfekt in den Reaktor passt. Das heißt, man kann die heutigen sogenannten nuklearen Abfälle dort so weit verbrennen, wie das auch mit dem Reaktor selbst im Normalbetrieb möglich wäre. Das heißt, am Ende bleiben dann wirklich wieder nur die Spaltprodukte, die nur 300 Jahre maximal gelagert werden müssen, übrig. Also das ist alles durchaus denkbar.
Ich gehe fest davon aus, dass Sie in Deutschland durchaus auch den einen oder anderen Türknauf betätigt haben, um die Technologie anzupreisen oder darauf hinzuweisen. Wie ist die Reaktion in Deutschland, in der deutschen Politik, in der deutschen Wissenschaft auf Ihre Technologie gewesen? Es ist auch kein Zufall, dass Sie eben nach Afrika gegangen sind, weil Sie in Deutschland nicht genügend Resonanz gefunden haben?
Ja, wobei das gemischt war. Also in der Politik ist es ja nicht komplett abgelehnt worden. Allerdings erfolgt da immer keine Reaktion. Die erste Reaktion müsste ja sowieso sein, wir schaffen den Atomausstieg wieder ab, damit sowas überhaupt möglich ist. Dann könnte man natürlich sagen, ja, forschen darf man ja noch, klar, wir könnten vieles hier machen. Und jetzt kommt natürlich ein zweites Problem dazu, dass selbst bei Entwicklung hier die Genehmigung nicht nur in Deutschland, sondern auch, ja, das ist ja mit einem Grund, dass wir jetzt auch nicht in Kanada das primär machen, dass die Genehmigungsbehörden gar nicht auf neue Reaktorkonzepte eingestellt sind. Das muss man leider so sagen. Ist in vielen Ländern so. Man kann es vielleicht so zusammenfassen, man hat über die vielen Jahrzehnte verlernt, neue Konzepte zu genehmigen oder auch überhaupt Experimente, nukleare Experimente zu genehmigen. Man ist eingeschossen auf die üblichen Druckwasserreaktoren, die man überall kennt, und entsprechend waren dann auch die Reaktionen. Wir haben zum Beispiel mit Energieunternehmen gesprochen, ist ja viel passiert in den letzten 10 Jahren, die wir schon dran sind an dem Projekt. Und ja, bei einem hieß es zum Beispiel, ja, wozu braucht man da überhaupt was Neues? Wir können doch mit Druckwasserreaktoren alles machen und die Leute müssen sich halt mit einem Endlager zufrieden geben. Wozu brauchen wir da was Neues? Und so ähnliche Reaktionen sind uns dann öfter begegnet. Die Leute haben sich dann oft gar nicht damit groß beschäftigt. Sie haben nach Wissenschaft gefragt. Tatsächlich kam dort ein enormes Echo. Also da hatten wir sofort eigentlich ziemlich viele Institutionen auf unserer Seite und das hält ja bis heute an. Also wir haben eine feste Zusammenarbeit mit der TU München. Wir haben eine Zusammenarbeit mit dem Paul-Scherrer-Institut in der Schweiz. Die sind weltweit bekannt für Reaktorsicherheitsberechnungen. Und wir haben auch schon lange eine Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Dresden. Dort entstehen auch Sicherheitsstudien für den sogenannten DF300. Das ist unser erstes kommerzielles Modell. Und diese Zusammenarbeit wird sicher auch fortgesetzt werden.
In Ruanda will eine deutsch-kanadische Firma einen Versuchsreaktor bauen, der auf einer neuen Technologie basiert, die deutlich risikoärmer als bisherige kerntechnische Anlagen zur Stromgewinnung funktionieren soll, vor allem aber auch sehr viel effektiver. Wir haben mit dem Geschäftsführer von Dual Fluid, Götz Ruprecht, gesprochen. Vielen Dank, Herr Ruprecht.
Gern geschehen. Dankeschön.